Die Gnade Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Zu unseren gottesdienstlichen Gedanken am 15. November 2020 grüße ich Sie ganz herzlich mit dem Wochenspruch: Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, so im 2. Korinther 5, Vers 10. Als erstes Lied lese ich uns 10.000 Gründe aus dem neuen Liederbuch, die 169. Komm und lobe den Herrn, meine Seele, sing, bete den König an, sing wie niemals zuvor, nur für ihn und bete den König an. Ein neuer Tag und ein neuer Morgen, und wieder bring ich dir mein Lob. Was heut vor mir liegt und was immer auch geschehen mag, lass mich noch singen, wenn der Abend kommt. Komm und lobe den Herrn, meine Seele, sing, bete den König an, sing wie niemals zuvor, nur für ihn und bete den König an. Du liebst so sehr und vergibst geduldig, schenkst Gnade, Trost und Barmherzigkeit. Von deiner Güte will ich immer singen, 10.000 Gründe gibst du mir dafür. Komm und lobe den Herrn, meine Seele, sing, bete den König an, sing wie niemals zuvor, nur für ihn und bete den König an. Und wenn am Ende die Kräfte schwinden, wenn meine Zeit dann gekommen ist, wird meine Seele dich weiter preisen, 10.000 Jahre und in Ewigkeit. Komm und lobe den Herrn, meine Seele, sing, bete den König an, sing wie niemals zuvor, nur für ihn und bete den König an. Aus Psalm 85 lese ich die Verse 9 bis 14. Könnte ich doch hören, was der Herr redet, dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, auf dass sie nicht in Torheit geraten. Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Lande Ehre wohne, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen, dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue, dass uns auch der Herr Gutes tue und unser Land seine Frucht gebe, dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und seinen Schritten folge. Lass mich still werden vor dir, Gott. Ich will dich anbeten. Ich will in deiner Macht die Quelle meiner Kraft finden. In deinem Geist die Energie, die mich weiterführt. In meinem Glauben die Stärke, die mich aufrecht und sicher meinen Weg gehen lässt. Den Weg, auf dem Gerechtigkeit und Friede wohnt. Denn du hast mich frei gemacht. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. In der Freiheit lass mich die Liebe finden, die alles durchdringt. Die Liebe, die dir entsprechen will, nicht in deiner Macht, aber in deiner Güte. Liebe, die offen macht für das Neue, das in mir Raum sucht. Wo Neues wachsen soll, muss weichen, was meine Kraft gebunden hat, was mir die Luft zum Atmen genommen hatte, was mich hinderte, weiterzugehen. Stärke das Vertrauen in mir, dass meine Zeit in deinen Händen liegt. Amen. Als Schriftlesung lese ich aus Jeremia 8, die Verse 4 bis 7. Sprich zu ihnen, so spricht der Herr. Wo ist jemand, wenn er fällt, der nicht gern wieder aufstünde? Wo ist jemand, wenn er irre geht, der nicht gern wieder zurechtkäme? Warum will denn dies Volk zu Jerusalem irre gehen für und für? Sie halten so fest am Trug, dass sie nicht umkehren wollen. Ich sehe und höre, dass sie nicht die Wahrheit reden. Es gibt niemand, dem seine Bosheit leid wäre und der spräche, was habe ich doch getan? Sie laufen alle ihren Lauf wie ein Hengst, der in der Schlacht dahinstürmt. Der Storch unter dem Himmel weiß seine Zeit. Turteltaube, Schwalbe und Drossel halten die Zeit ein, in der sie wiederkommen sollen. Aber mein Volk will das Recht des Herrn nicht wissen. Herr, ich komme zu dir. Aus den neuen Liedern lese ich das Lied bei der Nummer 51. Herr, ich komme zu dir und ich stehe vor dir so, wie ich bin. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Herr, ich komme zu dir und ich schütte mein Herz bei dir aus. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus. Meine Sorgen sind dir nicht verborgen. Du wirst sorgen für mich. Voll Vertrauen will ich auf dich schauen. Herr, ich baue auf dich. Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Lege ein neues Lied in meinen Mund. Fühle mich neu mit deinem Geist, denn du bewirkst dein Lob in mir. Der Predigtext für diesen Sonntag steht in Lukas 16 in den Versen 1 bis 9. Jesus sprach aber auch zu den Jüngern: Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm: Was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Da sprach der Verwalter bei sich selbst: Was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt. Graben kann ich nicht. Auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und sprach zu dem ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der sprach: 100 Fass Öl. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs 50. Danach sprach er zu dem zweiten: Du aber, wie viel bist du schuldig? Der sprach: 100 Sack Weizen. Er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Jesus erzählt also ein Gleichnis. Er weckt die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer. Fast als wollte er sagen: Habt ihr schon gehört? Habt ihr schon gelesen? Es ist doch immer das gleiche Spiel, das kennt ihr doch auch, oder? Da hat es mal wieder einen erwischt, der das Vermögen seines Arbeitgebers verwaltet hat. Es gab ja Gerüchte, da ist doch was nicht sauber. Da riecht's nach übler Nachrede, nach Intrige, nach Mobbing. Ah, bei dem sollte man mal genauer hinschauen. Das entspricht doch nicht den Regeln einer ordentlichen Buchführung. Es kommt, wie es kommen muss. Der Reiche ruft den Verwalter zu sich. Leg deine Rechnung offen, denn du kannst nicht mehr mein Verwalter sein. Du bist entlassen. Ende. Aus. Das Leben hat ihm übel mitgespielt. Er ist gescheitert. Er ist auf der Strecke geblieben. Was tun? Sein Lebensentwurf ist zerstört. Es bleibt ihm nur noch Sklavenarbeit oder Betteln. Und beides kann und will er nicht tun. Er hat noch eine letzte Chance. Er soll seine Rechnung offenlegen, Rechenschaft geben. Vielleicht ist doch noch nicht alles entschieden. Mitten in der tiefsten Krise bleibt er ruhig. Er zerbricht nicht an seinem Schicksal. Er gibt nicht auf. Er schaut nach vorn. Jetzt in seiner tiefsten Lebenskrise braucht es das entschiedene Handeln, kein zögerliches Abwarten. Kein sich in sein Schicksal fügen, kein treiben lassen. Es braucht entschiedenes Handeln. Er hat Glück. Sie haben ihn nicht gleich weggeschickt. Er hat noch Zugang zu allen Daten. Er hat noch seine Chance. Was tun? Sich selbst bereichern? Das würde auffallen. Er hat einen anderen Plan. Er bestellt die Schuldner seines Herrn ein. Sie alle, die mit dem Rücken zur Wand stehen, die keine Luft zum Atmen mehr haben, die nicht weiter wissen. Er ändert ihre Schuldscheine, erlässt ihnen einen großen Teil ihrer Schuld, ein Jahresgehalt und mehr. Er sorgt dafür, dass sie die verbliebene Last tragen können. Er öffnet ihnen Handlungsspielräume. Jetzt stehen sie in seiner Schuld, nicht auf dem Papier, aber in ihren Herzen. Sie werden sich für ihn einsetzen, zu ihm stehen, ihn nicht fallen lassen. Er hat andere gerettet um seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. War's das? Eine Hand wäscht die andere? Ich helf dir und du hilfst mir, dann ist uns beiden geholfen? Alle warten auf den Schluss der Geschichte. Wenn das rauskommt, wenn das aufliegt. Jetzt sind alle hellwach. Der Herr lobt seinen Verwalter. Wie meint er das? Kann das sein? Er lobt sein entschiedenes Handeln in größter Not. Er bescheinigt ihm nicht seine Korrektheit, aber seine Klugheit. Er hat den Schuldnern und sich eine Zukunft ermöglicht, hat sich und andere gerettet. Aber das ist doch kriminell. Untreue, Betrug, Veruntreuung, das kann man doch unmöglich loben. Wo bleiben da Recht und Anstand? Wie sollen sich nach so einer Geschichte Gerechtigkeit und Frieden küssen? Eine Auslegerin hat vermutet, der Verwalter wird gelobt, weil die Gläubiger jetzt die reduzierte Schuld zahlen können und der Reiche nun auch seinen Schnitt macht. Ein fairer Vergleich, mit dem allen Seiten gedient ist. Andere vermuten, er lobt den Verwalter, weil er seine Haut gerettet hat, weil er in der tiefsten Krise seines Lebens entschieden gehandelt hat und sich und anderen eine Zukunftsperspektive geöffnet hat. Wir könnten noch lange rätseln, aber in seinen Gleichnissen will Jesus nicht die Alltagsgeschichten diskutieren und deuten. Er will uns mit diesen Geschichten etwas über Gott und uns Menschen deutlich machen. Dann liest sich die Geschichte vielleicht so. Stell dir vor, du stehst vor Gott und sollst dein Leben verantworten und rechtfertigen. Du hast doch Einblick in die Verhältnisse. Du siehst doch, wie es aussieht. Du weißt, dass du da hinein verstrickt bist. Du kennst die Not der Armen und ihrer Kinder, die die Baumwolle für unsere Kleider pflücken, die für einen Hungerlohn unsere Kleider nähen und das Leder für unsere Schuhe gerben und vieles mehr. Du kennst doch die Not der ärmsten Länder, die unter ihrer Schuldenlast stöhnen, denen die Hände durch internationale Verträge gebunden sind, die nicht sehen, wie sie sich dem Hunger entgegenstellen sollen. Du weißt, dass unser Wohlstand aus ihrer Armut genährt ist. Sie bezahlen den Preis dafür. Das ist weit weg, ja. Wir kennen sie aber auch bei uns, die, die dafür sorgen, dass Verträge erfüllt werden. Wie oft landen Ratenkäufe bei Schuldnerberatern, Verträge, bei denen schon lange die Zinslast den Kaufpreis bei weitem übertrifft, wo keine Luft zum Atmen mehr bleibt und keine Möglichkeit, den Teufelskreis zu durchbrechen. Es sei denn, es findet jemand einen fairen Vergleich. Jesus unterscheidet zwischen Recht und Gerechtigkeit. Er stellt das Recht nicht generell in Frage, aber er fragt nach der Liebe, die bei allem Recht haben, nach der Gerechtigkeit fragt. Wo steht dein innerer Kompass? Steht er auf, ich will doch nur mein Recht? Oder steht er auf, wie kann eine gerechte Lösung aussehen? Mit meinen Konfirmandinnen und Konfirmanden habe ich am Mittwoch überlegt, wie das wäre. Wenn ich nur eine einzige Frage hätte, was würde ich Gott fragen? Und wir fanden Fragen wie, wo warst du Gott, als es mir schlecht ging? Was ist der Sinn des Lebens? Was kommt nach dem Tod? Wir sind also bei den ganz großen Grundfragen unseres Daseins angekommen. Auch diese Geschichte gibt ein paar Hinweise auf diese Grundfragen. Vielleicht will sie uns ja hören lassen, wenn du in deinen Lebenskrisen nicht die Augen vor der Realität verschließt, sondern entschieden handelst, dann kannst du eine Lösung finden. Schau nicht nur auf dich allein. Und wo du selbst deine Schuld spürst, da will dir Gott deine Schuld erlassen und will dir wieder Luft zum Atmen geben und Gestaltungsräume öffnen, damit du eine gute Zukunft finden kannst für dich und für andere. Vielleicht will die Geschichte uns hören lassen. Frag dich, was dich im Innersten leitet, was treibt dich an? Das Streben nach Wohlstand und Besitz, die Suche nach beglückenden Beziehungen, die Suche nach einer Gesellschaft, die für alle eine Lebensmöglichkeit bietet, Recht oder Gerechtigkeit, oder Recht, das die Gerechtigkeit sichern soll. Kannst du denn deinen Wohlstand genießen, solange andere darunter leiden? Wofür willst du deine Fähigkeiten und Möglichkeiten einsetzen? Gibt es da nur das Ich oder gibt es da auch das Wir? Und am Schluss stellt die Geschichte unser Leben in diesen ganz weiten Horizont. Da geht der Blick ins Reich Gottes, wo die ewigen Hütten stehen, die uns einst erwarten. Der Blick richtet sich auf unsere Zukunft bei Gott. Und da zählt der Zusammenhalt und die Fürsorge, die Barmherzigkeit und die Mitmenschlichkeit, die Nächstenliebe und das Erbarmen, das fremdes Leid nicht mehr mit ansehen kann. Und darin wohnt nicht Verzicht, sondern eine andere Form von Reichtum. Jesus lobt die Klugheit, die nicht auf das Recht starrt, sondern auf das, was es braucht, um Zukunftsperspektiven für viele zu öffnen. Und davon können wir in unserer Zeit und in der gegenwärtigen Lage wahrlich nicht genug haben. Amen. Aus dem Evangelischen Gesangbuch lese ich Ihnen das Lied 152. Wir warten dein, o Gottes Sohn. Wir warten dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen. Wir wissen dich auf deinem Thron und nennen uns die Deinen. Wer an dich glaubt, erhebt sein Haupt und siehe dir entgegen, du kommst uns ja zum Segen. Wir warten deiner mit Geduld in unseren Leidenstagen. Wir trösten uns, dass du die Schuld am Kreuz hast abgetragen. So können wir nun gern mit dir uns auch zum Kreuz bequemen, bis du es weg wirst nehmen. Wir warten dein, du hast uns ja das Herz schon hingenommen. Du bist uns zwar im Geiste nah, doch sollst du sichtbar kommen. Da willst du uns bei dir auch Ruh, bei dir auch Freude geben, bei dir ein herrlich Leben. Wir warten dein, du kommst gewiss, die Zeit ist bald vergangen. Wir freuen uns schon über dies mit kindlichem Verlangen. Was wird geschehen, wenn wir dich sehen, wenn du uns heimbringst, wirst bringen, wenn wir dir ewig singen? Wir halten miteinander Fürbitte. Wir bitten dich an diesem Morgen, Gott, um Klugheit für uns, dass wir einen guten Blick auf unser Leben gewinnen und um die Klugheit, die nicht nur nach unseren Rechten fragen lässt, sondern nach dem Maß an Barmherzigkeit, das denen eine Zukunft öffnet, die den nächsten Schritt nicht sehen. Wir bitten dich an diesem Morgen um einen gefestigten Glauben, der uns ruhig macht in Krisenzeiten, der uns den Blick nach vorn wenden hilft und uns den nächsten Schritt finden lässt. Wir bitten dich um geschärfte Sinne und um die nötige Aufmerksamkeit, damit wir sehen und hören und tun, was nötig ist, was die Not lindert, was tröstet und stärkt. Wir bitten dich um das Vertrauen, dass du eines Tages die Not wenden wirst, die uns so übermächtig erscheint. So bitten wir dich für Menschen, denen es an allem fehlt, die nicht wissen, was sie ihren Kindern zu essen und zu trinken geben sollen, die nicht wissen, wo sie sicher schlafen können, die an Leib und Leben bedroht sind durch Gewalt und Krieg und das ewige Recht des Stärkeren. Wir bitten dich um Frieden für alle, die unter Ungerechtigkeit und Krieg zu leiden haben. Wir bitten dich für die Menschen, die verantwortungsvoll und leidenschaftlich mitwirken in Politik und Wirtschaft, bei Tagungen und Seminaren, an Stammtischen und auf der Straße, an der Gestaltung einer Welt, die auch noch unseren Kindern und Enkeln ein gutes Leben ermöglicht. Zu dir beten wir gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Shalom, Shalom, ich lese Ihnen das Lied 74 im neuen Liederbuch. Shalom, Shalom, der Herr segne uns. Shalom, Shalom, der Herr segne uns. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Er sei neben dir, dass sein Arm dich beschütze. Shalom, Shalom, der Herr segne uns. Shalom, Shalom, der Herr segne uns. Der Herr sei hinter dir, um dich vor Feinden zu bewahren. Er sei unter dir, er hält dich, wenn du fällst. Der Herr sei in dir, um dich in Traurigkeit zu trösten. Er sei um dich her, den Bösen abzuwehren. Der Herr sei über dir, um seinen Reichtum dir zu geben. So umgebe dich der Herr von allen Seiten. Shalom, Shalom, der Herr segne uns. Shalom, Shalom, der Herr segne uns. Bleiben Sie behütet und bewahrt im Frieden Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Sonntag.